Die Lehre der Apostel. Der Epheserbrief, Vers für Vers. Theologie, die dich im Glauben wachsen lässt, nachfolge praktisch dein geistlicher Impuls für den Tag. Mein Name ist Jürgen Fischer und wir betrachten den Epheserbrief.
Epheser 3, 14 bis Kapitel 4, Vers 6. Wir haben einen Apostel, Paulus, der in Rom im Gefängnis sitzt und etwa im Jahr 61, 62 nach Christus einen Brief an Gemeinden in der Nähe von Ephesus, in Ephesus selber schreibt und der gerade davon gesprochen hat, wie großartig, wie herrlich der Dienst ist, den er von Gott bekommen hat. Wie herrlich dieser Dienst ist an den Heiden, dass die Gemeinde tatsächlich eine Offenbarung ewiger, mannigfaltiger Weisheit Gottes ist. Dass es da diesen unausforschlichen Reichtum Christi gibt, der uns geschenkt wird. Und das fängt jetzt an und das wird in alle Ewigkeit so weitergehen. Und weil das so ist, weil Paulus diese Dinge erkennen und predigen durfte, deswegen sagt er hier, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Also es ist die Begeisterung für einen Gott, der uns einfach unglaublich beschenkt hat. Und jetzt gibt es in der Bibel ganz verschiedene Gebetshaltungen. Und es lohnt sich darüber nachzudenken, warum es überhaupt so unterschiedliche Gebetshaltungen gibt. Was macht es mit mir, wenn ich eine andere Haltung einnehme? Und eigentlich ist es ein Stückchen egal, wie wir beten, logisch. Auf der anderen Seite ist es dann schon so, dass wir als Menschen eben nicht nur Geist sind, sondern wir sind auch Körper. Und manchmal merkt man das dann, dass eine Gebetshaltung, da wo Geist und Körper so ein Stückchen eins werden, dass das mit mir tatsächlich besonders etwas macht, dass es mich anders nochmal auf Gott ausrichtet. Ihr müsst das einfach mal ausprobieren. Ich sage nicht, dass man eine bestimmte Gebetshaltung einnehmen muss. Aber einfach mal zu sagen, ich gehe jetzt mal auf meine Knie und bete und ich schaue mal, wie sich das für mich anfühlt, was das macht. Oder ich erhebe die Hände und lobe Gott. Oder ich stehe wie vorhin einfach auf. Das ist etwas, wo man merkt, der Körper und der Geist, die werden eins und das passt irgendwie. Wenn es hier heißt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, dann ist das diese übliche Spannung, die es beim Beten gibt aus Respekt und Liebe. Da ist dieses, ich beuge mich vor Gott, ich anerkenne seine Autorität, er ist Gott und gleichzeitig rede ich zu meinem Vater. Ihr habt das auch im Vater unser, der du bist im Himmel. Ja, da habe ich auch dieses Vater, aber hey, du bist da oben und ich bin hier unten. Und es ist ungewöhnlich, dass ich zu dir reden darf. Es ist nicht normal, dass wir das dürfen. Wir haben Zugang zu Gott, dem Vater, durch das Blut von dem Herrn Jesus. Wir sind Teil dieser Familie, dadurch, dass wir in Christus sind, dass wir Christen sind, dass wir an Jesus glauben. Wir sind überhaupt alles, was wir haben und was wir sind, sind wir durch diese eine Beziehung. Das muss uns immer wieder klar sein. Am Ende liegt es überhaupt nicht an uns, sondern das ist alles Gnade. Und ich glaube, das ist das, was wir nicht oft genug hören können, auch wenn es sich nur so ganz langsam in unserem Denken dann setzt. Ich glaube, wir brauchen das ganz oft, dass wir begreifen, wer wir in Christus sind. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Wenn die Bibel von einem Vater spricht, dann ist dieses Bild vom Vater nicht nur ein Bild für Nähe, sondern auch für Würde und Autorität. Biblisch betrachtet ist ein Vater jemand, bei dem ich bedingungslose Liebe erwarten darf, aber noch mehr. Ein Vater ist auch dazu da, mir Hoffnung zu geben, mir die Unterstützung zu geben, dass für mich Zukunft möglich wird. Außerdem charakterbildende Erziehung und alle Arten von guten Gaben gehören in der Bibel zu einem Vater. Das ist das biblische Vaterschaft. Das ist nicht einfach nur so Patriarchat. Ja, so der Typ, der halt oben steht und dann den Ton angibt. Das ist viel mehr. Nochmal, bedingungslose Liebe, zukunftsspendende Unterstützung, charakterbildende Erziehung und gute Gaben. Das ist das, was in dem Bild eines biblischen Vaters zusammenläuft. Und wenn Paulus hier sagt, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jede Vaterschaft in den Himmeln und auf Erden benannt wird, dann ist dieses Wort Vaterschaft ein merkwürdiges Wort. Man könnte es übersetzen, vielleicht verständlicher übersetzen, mit Familie oder Familiengruppe. Wenn etwas benannt wird, dann drückt dieser Prozess der Benennung Herrschaft aus. Erinnert euch, Adam am Anfang, ja, wird da irgendwie hingesetzt, Garten Eden, und bekommt den Auftrag, Tiere zu benennen. Gibt ihnen Namen und bringt damit zum Ausdruck, dass er über die Tiere herrscht. Und Paulus betont hier, dass Gott, der Vater, alle Gruppen von Lebewesen, egal ob himmlisch oder irdisch, ja, er hat sie geschaffen und er gibt ihnen Namen. Das heißt, er kennt sie und er kennt nicht nur sie, sondern er kennt ihre wahre Natur. Und weil er so ein Vater ist, der alles kennt, alle Gruppen kennt, und jetzt darf ich das übertragen, euch kennt. Er weiß genau, wer ihr seid. Er hat euch einen Namen gegeben. Und dieses Ich gebe dir einen Namen bringt zum Ausdruck, ich kenne dich, ich durchschaue dich, ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was du brauchst. Und weil wir diesem Gott dienen dürfen, der uns durch und durch kennt, der wirklich weiß, wer wir sind. Wisst ihr, wir machen uns doch manchmal was vor. Ich weiß manchmal nicht, wer ich bin. Ich kann meine eigenen Motive manchmal nur sehr schwer durchschauen. Und ich denke, das ist immer so ein Mixed Bag. Das ist immer so ein Durcheinander. Ja? Ich hoffe immer, dass das meiste davon irgendwie gut ist. Aber ob ich so bis in letzter Konsequenz weiß, warum ich Dinge tue, wer ich bin und so, ganz ehrlich, ich check das nicht. Und jetzt habe ich aber einen Vater, der mich checkt, der genau weiß, was ich brauche. Und wenn ich meine Knie beuge, wenn ich bete für meine Geschwister, dann weiß ich, dass da einer am anderen Ende zuhört, der meine Geschwister besser kennt, als ich das tue. Ist das schön? Also mir hilft das. Und nicht nur meine Geschwister, sondern von dem jede Art von Familie, jede Art von Familiengruppe, alle Vaterschaft ist. Ich kann für alles beten und ich weiß, dass Gott die Leute, für die ich bete, sehr, sehr gut kennt. Was betet der gute Paulus? Kapitel 3, Vers 16. Er gebe euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen. Mich hat, als ich das so gelesen und studiert habe, mich hat dieser Vers anfänglich überrascht. Also dieses ganze Gebet hat mich überrascht, weil wir haben ja in Vers 19, Kapitel 1, Vers 19, wir haben ja davon gelesen, dass Gott uns seine überragende Größe an Kraft schon gegeben hat. Also da ging es darum, er erleuchtet die Augen eures Herzens. Das war ein anderes Gebet. Gott sollte uns geistlichen Durchblick schenken, damit wir die überragende Größe der Kraft Gottes erfassen, die an uns wirkt. Das war Kapitel 1, Vers 19. Da ist also schon Kraft Gottes in unserem Leben. Und hier bittet Paulus jetzt Gott darum, die Leser durch seinen Geist an dem inneren Menschen mit Kraft zu stärken. Merkt ihr den Widerspruch? Also ist da jetzt Kraft oder brauchen die noch Kraft? Müssen die nur erfassen, was da ist oder müssen die jetzt gestärkt werden? Was ist es denn jetzt? Ja, innerhalb von irgendwie einer Seite zwei Gebete, die sich scheinbar widersprechen. Wie passt das zusammen? Ganz einfach, es ist eine Sache zu wissen, welche Kraft mir zur Verfügung steht. Es ist eine ganz andere Sache, diese Kraft zu entfesseln. Der Geist Gottes ist genauso ein Geist der Weisheit und der Offenbarung, wie er auch ein Geist der Kraft und der Liebe und der Zucht ist. Irgendwie scheint es nicht so zu sein, dass der Heilige Geist einfach so den inneren Menschen stärkt. Da ist Kraft. Aber jetzt geht es um die Frage, wie mache ich das, dass diese Kraft in meinem Leben praktisch wird? Und die Antwort ist ganz simpel. Es ist übrigens immer die gleiche Antwort. Gott will gebeten sein. Ist euch das mal aufgefallen? Jakobus schreibt sowas wie, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und hier ist das auch so. Auf der einen Seite geht es darum zu verstehen, dass ich nicht defizitär bin. Da ist genug Kraft da für dich. Die Kraft, die Jesus aus den Toten auferweckt hat, wirkt in dir. Also mach dir mal keinen Kopf, dass da irgendwas fehlen könnte. Auf der anderen Seite, fang an, darum zu bitten, dass Gott diese Kraft in dir entfaltet. Und du kannst für dich bitten. Hier betet Paulus ganz konkret für die Leser seines Briefes. Dass die an ihrem inneren Menschen gestärkt werden. Frage, was ist der innere Mensch? Jetzt könnte man sagen, naja, irgendwie das Gegenteil zum Äußerlichen, oder? Das wäre so die einfachste Antwort. Unser innerer Mensch, das ist unser Bewusstsein, das Zentrum der Persönlichkeit. Es ist der Teil von uns, der jeden Tag von Gott etwas neuer gemacht wird, während dieser andere, der äußere Teil, jeden Tag ein bisschen zerfällt. Okay? Also es wird nie so sein, dass du zum Zahnarzt gehst und er dir sagt, hallo, da ist ja ein neuer Zahn gewachsen, das ist aber schön. Er wird immer sagen, wir müssen hier was abschleifen, was rausziehen, irgendwo muss, ja, da muss eine Füllung rein. Wir werden immer weniger Mensch, wir werden immer kaputter. Der äußere Mensch zerfällt einfach. Aber gleichzeitig, wenn ihr mit Gott unterwegs seid, werdet ihr feststellen, es gibt einen inneren Menschen, der, wenn er über Jahre und Jahrzehnte mit Gott lebt, einfach immer enger an Gott hängt, immer mehr erlebt, wie schön es ist, mit Gott zu leben. Was das heißt, Trost und eben auch Kraft und Hoffnung aus dieser Beziehung zu ziehen. Also das erste Gebetsanliegen hier, Stärkung des inneren Menschen. Das könnt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr euch so eine Liste machen, wofür betet Paulus. Ja, und das ist so ein Anliegen, das könnt ihr immer für die Geschwister in der Gemeinde beten. Also fangt eine Gebetsliste an, pauschale Gebete für Geschwister, geht nochmal den Epheserbrief durch und schreibt das einfach hin. Kannst du immer für beten. Herr, ich bete dafür, dass alle meine Geschwister in der Gemeinde am inneren Menschen durch den Heiligen Geist gestärkt werden. Das brauchen die garantiert. Glaub mir, das brauchen die. Zweites Anliegen. Kapitel 3, Vers 17. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohnt. Okay. Das Herz ist hier, wie im Alten Testament üblich, das Zentrum der Persönlichkeit. Das hat mit unseren Gedanken zu tun, mit dem Wollen. Wenn Jesus durch den Glauben in meinem Herzen wohnt, dann heißt das, er regiert über alles, was ich bin und tue. Achtung, das kann nur durch den Glauben geschehen. Ich muss Jesus vertrauen, ich muss ihm folgen. Und nur dann wird er sich auch in meinem Herzen wiederfinden. Das ist das zweite Anliegen. Also ich bete erstens, hey Herr, stärke sie. Zweitens, ich wünsche mir, dass Jesus durch den Glauben in ihren Herzen wohnt, dass wirklich da Jesus ist. Versteht ihr? Da könnte ja auch Egoismus sein. Da könnte ja auch noch der alte Mensch sein. Irgendwelche schrulligen Gedanken, die man halt so hat. Und an genau der Stelle wünscht sich Paulus für die Geschwister Jesus. Dass im Zentrum unseres Lebens wirklich Jesus ist. Dass er da ist, wo es drum geht. Wer sagt mir denn, wie ich lebe? Das ist irgendwie hier so, hier innen drin, so eine Stimme, die da von innen, da entscheidet sich, was ich tue. Und genau da gehört Jesus hin. Dass ihr, das ist dann das dritte Anliegen, dass ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Man kann so etwas als die logische Folge davon betrachten, dass Jesus in meinem Herzen wohnt. Okay? Wenn Jesus da ist, dann sind wir in Liebe gewurzelt und gegründet. Wenn jemand in Liebe gewurzelt, ihr merkt, das sind zwei Bilder, Wurzel, mehr so Baumding, ja, und gegründet, das ist so Hausfundament. Wer in Liebe gewurzelt und gegründet ist, wisst ihr, der kann einfach nicht anders als lieben. Der kann nicht anders leben, als genau so, wie Jesus gelebt hat. Wenn jemand in Liebe gewurzelt und gegründet ist, dann ist das jemand, der sagt, ich will Liebe verstehen, weil ich Liebe leben möchte. Und ich darf dafür beten. Ich darf dafür beten, dass Leute immer mehr so ihre Wurzeln, ja, zur Liebe hin ausstrecken, dass das immer mehr die Grundlage wird für ihr ganzes Leben. Wirklich Liebe. Dass meine Geschwister gestärkt werden, dass der Herr Jesus selbst durch den Glauben in ihren Herzen wohnt und dass Liebe das Fundament ist, auf dem sie stehen. Und ihr könntet mal überlegen, was das Gegenteil ist. Ja? Das Gegenteil ist, meine Geschwister sind schwach, In ihrem Herzen wohnt Egoismus und sie leben irgendwie das, worauf sie Bock haben. Das wäre das Gegenteil. Da kommen wir her. Das ist unser altes Leben. Und jetzt dürfen wir für das Gegenteil beten. Frage, warum ist Liebe als Fundament so wichtig? Weil man Gott nur verstehen kann, wenn man liebt. Es ist wichtig, dass wir das begreifen. Ein Gott der Liebe wird dadurch verstanden, dass wir selber Experten in Sachen Liebe werden. Also ich verstehe Gott nicht dann, wenn ich mir eine Liste mit Eigenschaften Gottes aufschreibe und die irgendwie runterrasseln kann. Das wäre so, als würdest du sagen, wie kann ich einen Menschen verstehen? Und du machst eine Liste mit, hier ist seine Schuhgröße, seine Anschrift, ja, sein Lieblingsessen. Ich kann dir von meiner Frau die Schuhgröße, das Lieblingsessen, die Anschrift, was sie gerne für Musik hört, ich kann dir das alles nennen und du kennst nichts von meiner Frau. Du hast die Person selber nicht kennengelernt. Und so ist das bei Gott auch. Gott ist ein Gott, der erfahren wird, den man kennenlernt, dadurch, dass man ihn imitiert. Das ist der Clou. Und in dem Maß, wie wir Liebe lernen, selber Experten werden in Sachen Liebe, in dem Maß, wie wir Gott ähnlicher werden, erkennen wir ihn. Epheser 3, Vers 18, damit ihr imstande seid, mit allen Heiligen völlig zu erfassen, was die Breite und Länge und Höhe und Tiefe ist, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt werdet zur ganzen Fülle Gottes. Ich wage mal zu behaupten, dass das, was hier steht, wofür er betet, dass man das nie wirklich ganz kriegt. Warum? Er betet hier dafür, dass wir die Liebe Jesu als eine die Erkenntnis übersteigende Liebe erfassen mögen. Aber ihr merkt schon, das geht nicht. Ja? Entweder übersteigt sie mein Erkenntnis, ja? Ich kann sie also nicht wirklich denken, dann kann ich sie auch nicht ganz erfassen. Wir stehen hier vor einem Gebetsanliegen, wo das Ziel klar ist, immer mehr zu begreifen, was es heißt, dass Gott mich liebt und überhaupt liebt, aber wir werden da nirgends, also nicht wirklich ankommen. Wir können uns wünschen, dass wir so viel wie möglich von der Liebe Gottes erkennen. Auch wenn wir gleichzeitig wissen, dass Gottes Liebe irgendwie unbegreiflich bleibt. Breite, Länge, Höhe, Tiefe. Merkt ihr, das ist eine Dimension zu viel. Und genauso ist es bei der Liebe Gottes. Ja, drei Dimensionen reichen einfach mal nicht aus, um die Liebe Gottes zu beschreiben. Also gibt es eine vierte. Okay, es ist eben eine die Erkenntnis übersteigende Liebe. Aber in dem Maß, wie ich selbst liebe, erfasse ich immer mehr von dieser Liebe. Und in dem Maß, wie ich selber liebe, werde ich immer mehr mit der ganzen Fülle Gottes erfüllt. Das heißt, Gott selbst nimmt in mir mit seiner Fülle Gestalt an, in dem Maß, wie ich liebe. Wenn ich Liebe lebe, dann werde ich immer mehr wie Jesus. Und indem ich selbst liebe, verstehe ich immer mehr von der Liebe Gottes und ich werde immer heiliger. Und Gott sagt mal an einer Stelle, seid heilig, denn ich bin heilig. Vers 20, dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde und in Christus Jesus auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Das, was ihr hier habt, ihr kriegt ja immer einen Fachbegriff pro Vortrag, habt ihr schon gemerkt. Gestern hatten wir Hendiadioin, müssen wir irgendwann nochmal wiederholen. Das ist eine Doxologie, okay? Das ist ein Gottlobpreis. Hier wird Gott gefeiert. Und ihr merkt, was hier gefeiert wird. Ich lese es nochmal vor. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Herrlichkeit. In der Gemeinde und in Christus Jesus, auf alle Geschlechter hin, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Was hier gefeiert wird, ist Gottes Potenzial, seine Kraft, die in uns wirkt. Er ist der, der über alles hinaus zu tun vermag. Versteht ihr, es gibt bei Gott keine Grenzen. Klammer auf, außer denen, die er sich selber auferlegt. Aber wenn Gott sich vornimmt, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen, wenn er sich vornimmt, die Heilsgeschichte zu Ende zu bringen, das zu Ende zu bringen, was er angefangen hat, dann wird ihn niemand aufhalten. Und er ist der, der über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder erdenken. Ich weiß nicht, ob du manchmal, wenn du betest für Geschwister, wenn du vielleicht wirklich auf den Knien liegst und für Geschwister heulst, weil du einfach merkst, dass sie sich völlig verrennen, weil sie wirklich in Not sind, dass du vielleicht an Grenzen stößt dessen, wo du sagst, das kann ich mir gerade noch vorstellen, dass Gott tut. Wo man so merkt, ich weiß manchmal gar nicht so, ja, ich komme da an Grenzen in dem, was ich mir vorstellen kann. Und Paulus sagt, über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir erbitten oder erdenken. Wo wir im Gebet oder in unserer Vorstellungskraft an Grenzen stoßen, da gibt es für Gott kein Limit. Und diesem Gott gebührt Anbetung. Ihm sei die Herrlichkeit. Und dabei geht es nicht darum, dass wir Herrlichkeit geben, sondern, das hatte ich am Anfang schon mal gesagt, dass wir diese Herrlichkeit, die er hat, anerkennen. Vielleicht drei Dinge zu dieser Herrlichkeit. Sie ist in der Gemeinde. Und ich kann das nur noch mal wiederholen. Die Gemeinde ist Gottes Meisterstück. Die Gemeinde ist der Ort seiner Gegenwart, Ausdruck seiner Weisheit. Zweitens ist diese Herrlichkeit in Christus. Der Herr Jesus ist der sichtbare Ausdruck von Gottes barmherzigen Retterwillen. Er ist gleichzeitig, wie wir wissen, das endgültige Ziel der Heilsgeschichte. Und drittens ist diese Herrlichkeit auf alle Geschlechter hin von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die nimmt einfach kein Ende. Und deswegen, weil seine Herrlichkeit kein Ende nimmt, darf auch unser Lobpreis kein Ende nehmen. Und dann heißt es hier Amen. Ja, und Amen, das ist so, so sei es. Okay, das kann man so übersetzen. Und wir wissen, mit einem Amen schließt man ein Gebet oder eben auch eine Doxologie ab. Und damit endet das, was ich mal nennen möchte, die erste Hälfte vom Epheserbrief, der theoretische Teil, und es beginnt die Praxis. Es ist häufiger so bei Paulus, dass er am Anfang einen Theorieblock bringt. Da muss man sich dann immer so ein bisschen durcharbeiten. Der hat es auch häufig wirklich theologisch in sich und auch sprachlich. Und dann kommt die Übertragung. Erst sagt er, was gilt, und dann, wie das, was gilt, für uns in unserem Leben jetzt Praxis werden kann. Epheser Kapitel 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. So, das ist jetzt ganz wichtig, dass wir diesen Übergang verstehen. Weil ich hatte das häufiger schon gesagt, geistliches Leben ist eine Symbiose. Symbiose heißt, da wirken zwei zusammen. Das heißt, Gott kann mich beschenken und kann sagen, hier ist mein Potenzial für dich. Und jetzt geht es darum, dass du anfängst, dieses Potenzial zu nutzen. Du kannst also Gott nicht den Vorwurf machen, da ist ja alle viel zu wenig. Das ist ziemlich viel, was Gott dir gibt. Jetzt geht es darum, dass du das umsetzt, dass du da draußen Leben formst. Und das ist etwas, was nicht mehr so im Elfenbeinturm der theologischen Theorie stattfindet. Das ist so richtig fies, praktisch, wo man so sagt, oh. Ja, also wenn ihr bis jetzt noch keinen Ping hattet, wenn ihr noch nicht genau wisst, was ihr ändern wollt, das wird sich die nächsten drei Kapitel rapide ändern. Ihr werdet ganz viele interessante Ideen bekommen, über die ihr nachdenken könnt. Und ihr merkt schon hier der Start, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Wenn wir verstanden haben, was Gott für uns getan hat, dann muss das Konsequenzen im Leben haben. Und Paulus ermahnt seine Leser, indem er ihnen vor Augen führt, wozu er selbst bereit ist, was ihn seinen Dienst kostet, wie weit er für das Evangelium gegangen ist. Er sagt, ich bin ein Gefangener im Herrn. Also er sitzt im Gefängnis aufgrund der Missionstätigkeit, die er geleistet hat, für die Heiden. Und wir wissen schon, der Epheserbrief ist im Wesentlichen an Leute gerichtet, die Heidenchristen sind. Was sollen wir tun? Wandelt würdig der Berufung, mit der ihr berufen worden seid. Frage, wozu sind wir berufen? Das wisst ihr schon, hatten wir schon. Wir sind dazu berufen, gute Werke zu tun. Haha, ja, ganz einfach. Und zwar die guten Werke, die Gott vorbereitet hat. So, wir sind auf der einen Seite super privilegiert. Wir sind Familie Gottes. Wir haben Zugang zum Vater im Himmel. Da ist Kraft, da ist Liebe, da ist die Fülle Gottes in uns. Aber mit den Privilegien kommt eben auch Verantwortung. Oder wie Onkel Ben es Peter Parker erklärt, with great power comes great responsibility. So, das ist der Punkt. Unser Lebensstil, der muss sich jetzt unserer Berufung anpassen. So, und jetzt ist die Frage, wo fängt das an? Wo fängt das an? Und das ist jetzt für mich super spannend. Du kannst ja jetzt aus allen ethischen Themen eines aussuchen und kannst sagen, damit starte ich, ja, das Pflöcke einschlagen. Es kommen viele Themen. Was ist das Erste, was Paulus am meisten wichtig ist? Und das erste Thema, der erste Punkt, den er bringt, ist Liebe in der Gemeinde. Hört euch das mal an. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut einander in Liebe ertragend. Wahnsinn, oder? Du kannst alles sagen. Du kannst dir irgendwas aussuchen. Und der erste Punkt, den du bringst, ist Liebe in der Gemeinde. Und zur Liebe in der Gemeinde gehört eine Sache vielleicht mehr als jede andere. Das ist, dass wir einander ertragen. Ja, ist so. Wenn Paulus die Frage angeht, was heißt es, als Christ zu leben? Überleg mal, das ist die Frage, die im Raum steht. Was heißt es, als Christ zu leben? Wo fängt das an, dass ich gemäß der Berufung, die Gott mir gegeben hat, lebe? Dann ist der erste Punkt der, dass Paulus an ein harmonisches Miteinander in der Gemeinde denkt. Und ich finde das unglaublich spannend. Vor allem, wenn man weiß, wie oft es unter Christen genau an der Stelle hapert. Lustig, oder? Also wenn man mal so den Vergleich macht, man hat ja so ein bisschen schon was erlebt mit Gemeinde. Und man weiß ja, dass das ein Thema ist, was seit 2000 Jahren irgendwie so in der Gemeinde da ist. Das sind wir ja noch nicht losgeworden, den Streit in den Gemeinden. Könnte man sagen, nach 2000 Jahren wissen wir, dass uns das nirgendwo hinbringt. Ja, ja. Erstes Thema, Demut, Sanftmut, Langmut, Liebe. Wir müssen es lernen, einander zu ertragen. Ich stelle euch die vier Begriffe mal vor und wenn es jetzt ping, 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 ping macht, kann ich nichts dafür. Demut. Demut heißt, ich kann den anderen höher achten als mich selbst. Ich bin bereit, seine Bedürfnisse ernst zu nehmen. Egal, ob das die Jüngeren sind, ob das die Mamis sind, ob das die Alten sind. Ich kann die Bedürfnisse anderer Leute ernst nehmen und ich erlaube mir auch mal den Kürzeren zu ziehen. Ich mache das genauso wie Jesus. Und übrigens ist Demut in der damaligen Zeit eine Tugend, die überhaupt nicht hoch im Kurs stand. Das war ein Begriff, der wurde in der Gesellschaft mit Unterwürfigkeit und Schwäche verbunden. Und Paulus bringt ihn ganz am Anfang. Demut. Den anderen höher achten als mich selbst. Sanftmut. Sanftmut heißt, ich kann mich zurücknehmen. Das gilt für zwei Gruppen ganz besonders. Für die Starken und für die Charismatischen. Lasse ich, gerade dann, wenn ich so ein Starker in der Gemeinde bin, lasse ich neben mir genug Raum, dass andere sich entfalten können. Bin ich gerne bereit, mit meiner Stärke andere zu unterstützen. Jesus ist so einer. Jesus sagt von sich, ja, dass er sanftmütig war. Und das ist alles andere als schwach. Da ist einer bereit, für andere sich zu investieren, mit seiner Kraft und sich selber zurückzunehmen, sodass das Ganze wachsen kann. Langmut. Langmut heißt, ich lasse es zu, dass Geschwister schwach sind. Ich lasse es zu, dass Geschwister Fehler machen, mich übersehen, dass sie einfach mal anders sind, dass sie meine Bedürfnisse nicht stillen. Und ich lasse das zu, ohne mich aufzuregen, ohne mich zurückzuziehen, ohne ihnen Vorwürfe zu machen und natürlich auch ohne hinter ihrem Rücken dann schlecht über sie zu reden. Das ist ja klar. Das ist Langmut. Und Liebe? Tja, das ist der Punkt, wo wir nie auslernen. Warum? Naja, kennt ihr 1. Korinther 13? Mal gehört, mal gelesen? Schauen wir uns nochmal an. 1. Korinther 13, 4 bis 7. Das ist so bing, 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 bing. Ja, also, die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Ich muss den Text nur in Ruhe durchlesen und ich habe fürs nächste halbe Jahr genug zu tun. Ich hoffe, es ist bei euch ähnlich. Hier treffen wir auf Christsein ganz praktisch. Warum betont Paulus als allerersten Punkt die Harmonie in der Gemeinde, die Liebe unter Geschwistern? Und da könnte man einmal sagen, naja, weil es das eine ist, was uns halt einfach mal nach außen hin von allen anderen unterscheiden soll. Jesus sagt das mal in Johannes 13, Johannes 13 ab Vers 34, da sagt er, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, damit wie ich euch geliebt habe. Übrigens, das ist das Neue an diesem Gebot. Liebe ist an sich nichts Neues, das gibt's auch im Alten Testament schon. Auch im Alten Testament steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber jetzt kommt Jesus und sagt, wir machen mal aus dem wie dich selbst ein, wie ich es euch am Kreuz vorgemacht habe. Versteht ihr? Und das ist ein kleinen Tick mehr. Es ist ein Unterschied, ob ich bereit bin, für den anderen zu sterben oder ihn einfach nur auf eine Stufe zu stellen mit mir selber. Das ist ein Unterschied. Deswegen ist das ein neues Gebot, dass ihr einander liebt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Es gibt Verse, da bin ich als Prediger inzwischen davon überzeugt, dass die deutsche Christenheit sie nicht glaubt und auch nicht mehr glauben wird. Ja, das ist so ein Vers, aber vielleicht ist hier bei euch der Durchbruch, dass ihr sagt, wir nehmen den immer ernst. Wir glauben daran, dass man uns an der Liebe untereinander, nicht am Gesangbuch, ja, nicht daran, dass wir zum gleichen Zeitpunkt am gleichen Ort in Gottesdienst gehen, ja, nicht, dass wir miteinander einen Kindergarten bauen oder sonst irgendwas, sondern an der Liebe zueinander, wie ihr miteinander umgeht, ganz praktisch, dass jeder von euch sagt, ich werde in den nächsten 12 Monaten, wenn es darum geht, die Geschwister zu lieben, ich werde einen Schritt vorangehen, ich habe da irgendwo eine Delle und die delle ich aus. Da werde ich besser. Ich werde besser werden. Ich werde in einem Jahr mehr lieben als jetzt. Und wenn du das tust, dann machst du im nächsten Jahr danach nochmal. Und dann nochmal. Und dann machst du das 30 Jahre lang. Und dann bist du nicht fertig. Liebe ist das Kennzeichen echter Jüngerschaft. Und deswegen gilt es eben, alle Formen von Hochmut, von Grobheit, von Ungeduld, von Lieblosigkeit, all das muss Stück für Stück aus unserem Charakter ausgemerzt werden. Gott hat tatsächlich etwas Neues geschaffen. Und wir dürfen uns mit diesen alten fleischlichen Verhaltensweisen, wir dürfen uns damit als Gemeinschaft nicht länger kaputt machen. So, das könnte das, ich habe ja gefragt, warum Paulus das so an den Anfang stellt. Das wäre eine mögliche Antwort, weil es uns, das sind wir. Das ist das Kennzeichen, woran man Jünger Jesu erkennt. Das ist nur nicht das, was Paulus schreibt. Paulus sagt, Epheser Kapitel 4, Vers 3, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Ich mag diesen Vers. Ich habe am Anfang der Corona-Krise eine 5-teilige Reihe über das Thema gehalten. Hatte nicht den Eindruck, dass irgendjemand sie gehört hat. Aber sie war trotzdem gut, weil ich darauf hingewiesen habe, dass hier steht, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren. Nicht zu schaffen, das ist ein Unterschied. Hier steht, zu bewahren. Und ich hoffe, ihr spürt etwas von der Dringlichkeit. Der Geist Gottes stellt Menschen zusammen. Er schafft eine Verbundenheit, die Einheit des Geistes. Und wir müssen uns befleißigen, wir müssen uns wirklich anstrengen, wir müssen uns reinhängen, diese Einheit, die geschaffen wurde, zu bewahren. Einheit in der Gemeinde darf kostspielig sein. Die darf dich etwas kosten. Befleißigen heißt, oder befleißigen hat etwas mit Eifer zu tun, hat etwas mit Verzicht zu tun, hat etwas mit Anstrengung zu tun. Ihr sollt in der Gemeinde durch ein Band des Friedens verbunden sein. So, was soll es also nicht geben in einer Gemeinde? Naja, so Dinge wie Streit. Es soll keinen Streit geben. Und wenn du anfängst, wenn du merkst, boah, ich könnte jetzt aber hier so einen Streit vom Zaun brechen, ich habe da ein Thema, das ist mir total wichtig, dann lass es sein. Hör auf, weg damit. Nein, machen wir nicht. Oder Parteiungen, ja, so Klickenbildung, machen wir nicht. Oder einfach so ein billiges unter den Teppich kehren von Sachen, machen wir nicht. Das machen wir nicht. Wir machen Liebe. Das ist das, was wir machen. Und wir machen auch nur Liebe, echte Liebe. Liebe, die sich darin zeigt, dass ich Frieden und Harmonie suche. Obwohl es mir natürlich schwerfällt, auf meine vermeintlichen Rechte, ja, zu verzichten. Und natürlich ist es doof, wenn ich Vorteile einbüße. Und natürlich ist es so, wenn ich merke, ich habe da so eine Idee und die will keiner hören. Ja, natürlich ist das doof. Und jetzt ist die Frage, was mache ich? Was ist größer? Der Wunsch Gottes, dass ich Harmonie in der Gemeinde habe oder mein Ego? Das ist eine ganz simple Frage. Meistens ist es das Ego. Aber jetzt stell dir vor, du würdest diesen Vers ernst nehmen und würdest sagen, okay, das probiere ich 2 Jahre aus. 2 Jahre werde ich, egal was es mich kostet, den Frieden suchen. Und ich werde schauen, was das mit dieser Gemeinde macht. Mit mir und meinen Beziehungen zu den Geschwistern. Ich bin bereit, auf alles zu verzichten, alles zu investieren. Ich probiere das einfach mal aus. Das ist das, was ich meinte mit neue gute Gewohnheiten als Experiment wagen. Okay? Gibt einen Bibelvers im Jakobus 5, da heißt es, seufzt nicht gegeneinander, Brüder. Irgendwann fiel mir auf, warte mal, das wird viel besser noch. Irgendwann fiel mir auf, das gilt ja auch für Schwestern. Und dann fiel mir auf, meine Frau ist ja auch so eine Schwester. Und dann stand ich da bei mir auf der Dachterrasse und fragte Gott, Gott, heißt das, ich soll nicht über meine Frau seufzen? Und dann kam so eine Stimme aus dem Himmel, also so fühlte sich das jedenfalls an, ein deutliches Ja. Und dann dachte ich mir, das probiere ich aus. Das war wirklich, ich habe es wirklich ausprobiert. Was passiert, wenn ich mal ein Vierteljahr lang nicht über meine Frau seufze? Dazu muss man sagen, Frauen schaffen das schon, Dinge zu tun, wo Männer so ein bisschen, ja, also das ist schon möglich, ja, das ist jetzt nicht die Ausnahme, sondern tendenziell die Regel. Und von daher, ich habe nicht gesagt, dass die Männer besser sind, ich habe es nur aus meiner Perspektive betrachtet. Ich fand das eine ziemliche Herausforderung, zu sagen, Jürgen, das lässt du mal schön sein. Und das lässt du einfach mal ein Vierteljahr lang konsequent sein. Das machst du einfach mal gar nicht. Experiment. Und das war super. Es war ein tolles Vierteljahr. Ich habe so viel gelernt, meine Frau mehr zu lieben. Irre. Einfach nur irre. Ihr braucht solche Experimente. Und vielleicht ist das so ein Punkt hier. Wenn er sagt, befleißigt euch, die Einheit des Geistes zu bewahren durch das Band des Friedens. Wenn du merkst, ich habe da irgendwo in mir gerade Lust auf Streit dagegen sein, so ein bisschen Konfrontation, rummeckern, ja, hinter dem Rücken von Leuten quatschen, Klickenbildung, ja, was weiß ich, im Hauskreis über die Ältesten herziehen oder sonst irgendwas, dass du dir das vor Augen hältst und sagst, das hört jetzt einfach mal für ein Vierteljahr auf. Mal schauen, wo wir da rauskommen. Vielleicht wäre das ja eine gute Entwicklung für euch als Gemeinde. Schon allein deshalb, weil, wenn wir ehrlich sind, wir alle miteinander meistens mehr Teil des Problems als Teil der Lösung sind. Jetzt gibt es natürlich auch unverhandelbare Dinge. Das ist mir schon auch klar und Paulus auch. Das heißt, Einheit geht nicht über alles. Also nicht Einheit um jeden Preis. Es gibt da so ein paar theologische Sachen, die sollten wir einfach festhalten. Okay? Hier, Vers 4 und Vers 5. Da heißt es, ein Leib, ein Geist, wie ihr auch berufen worden seid, in einer Hoffnung eurer Berufung, ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. So, das sind so ein paar theologische Pflöcke, die man einschlagen darf. Es gibt nur einen Leib. Das heißt, Leib bezieht sich hier auf Gemeinde, bezieht sich auf Kirche als Leib Christi. Und dieses ein Leib betont einfach, dass wir wirklich mit allen Gläubigen in der Welt verbunden sind. Ja, also wir können jetzt nicht sagen, es gibt da 5 Leiber. Ja, wenn jetzt jemand anfängt und sagt, wir sind aber die einzig selig machende Kirche, das wäre schon wirklich schwierig. Ja, also muss man schon sagen, das macht keinen Sinn. Ein Geist. Und damit ist der in uns wohnende Heilige Geist gemeint. Und mit diesem einen Geist kommt dann auch eine Hoffnung unserer Berufung. Wir haben über beides ja schon eine ganze Menge gesprochen. Ein Herr. Logisch, ja, Jesus ist dieser Herr. Und indem wir Jesus Herr nennen, ihm einen Titel für Gott aus dem Alten Testament zuerkennen, da bringen wir damit zum Ausdruck, dass er tatsächlich Gott ist und dass ihm unser Leben gehört. Wir folgen ihm und sonst niemandem. Wir brauchen da keinen zweiten und dritten Herrn über uns. Ein Glaube, und es geht hier um das Zentrum des Glaubens, das, was wir an anderer Stelle im Judasbrief heißt es mal, der ein für alle Mal den Heiligen überlieferte Glaube. Es geht um Glaubensinhalte. Die Glaubensinhalte, für die es sich zu kämpfen lohnt, weil sie einfach ganz eng auch verbunden sind mit ewiger Errettung und mit ewigem Leben. Dann haben wir eine Taufe. Die Taufe ist das sichtbare Zeichen der Eingliederung in den Leib Christi. Sie symbolisiert die Reinigung von den Sünden und die Wiedergeburt durch den Heiligen Geist. So, das kann ich euch hier so vorlesen. Und dann, während ich das hier so vorlese, denke ich mir, wie schlau von Paulus am Anfang der Kirchengeschichte gleich zu schreiben, worauf wir bitte achten sollen. Schön, oder? Die meisten von euch werden in Kirchengeschichte nicht so bewandert sein, um bei jedem Punkt sofort zu sagen, haben sie nicht gemacht, haben sie nicht gemacht, haben sie nicht gemacht, haben sie nicht gemacht, haben sie auch nicht gemacht, haben sie gar nicht gemacht. Ja? Also du kannst bei jedem der Punkte durch die Kirchengeschichte hindurchgehen und kannst zeigen, wir haben das alles falsch gemacht. Es ist der absolute Hammer. Wir haben nicht einen dieser Punkte in irgendeiner Weise bewahrt. Und deswegen ist dieser Text für mich auch so ein bisschen frustrierend. Wie gesagt, dieser Vers wird in den nächsten 2000 Jahren Kirchengeschichte komplett ignoriert. Das interessiert einfach niemanden. Also nicht nur, dass die Einheit nicht bewahrt wird, ja, das ist ja schon schlimm genug, sondern es sind genau diese Punkte. Und das ist so erschreckend, weil eigentlich sollte alles klar sein und wir haben es 2000 Jahre lang kompliziert gemacht. Aus einem liebevollen Miteinander wird innerhalb von wenigen Jahrzehnten in der Kirchengeschichte ein kleinkarierter Streit. Aus einem Leib werden viele Kirchen. Aus einem Geist wird dann irgendwie die Frage, ob ich zur richtigen Kirche gehöre. Nicht, ob ich den Geist Gottes habe. Ja? Welches Glaubensbekenntnis unterschreibst du? Ja? Wo gehörst du dazu? Bist du EFG, FEG oder Mennoniten irgendwas? Das wird plötzlich viel zu wichtig. Ein Herr und ein Glaube. Ja, ja, super, unterschreiben wir alle. Aber du müsstest auch unser Bekenntnis noch mit unterschreiben, bitte, ja? Wir haben da sowas Eigenes. Und wenn du das nicht unterschreibst, dann kannst du bei uns nicht dabei sein. Eine Taufe, wow, wow, eine Taufe. Da hört es wirklich komplett auf. Wir werden in Kapitel 4 davon hören, dass Gemeinde wachsen soll und reif werden soll. Das machen wir im nächsten Vortrag. Wisst ihr was? Wir sind aktuell von dem, was Gott sich wünscht für seine Gemeinde. Wir sind aktuell, was Reife angeht und Einheit, wir sind ganz, ganz weit weg. Ich glaube, das Einzige, worüber wir froh sein können nach 2000 Jahren Kirchengeschichte ist, dass es da einen gibt, der uns wirklich kennt und der über uns wacht. So wie es in Vers 6 heißt, ein Gott und Vater aller, der über allen und durch alle und in allen ist. Gut, dass wir den haben. Amen.
Das war's für heute. Das Skript zum Vortrag findest du in der App. Der Herr segne dich, erfahre seine Gnade und lebe in seinem Frieden. Amen.